D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Whatever it is, always raise your hand and shout Alaaf.
Alaaf. Das war jetzt aber auch schon alles in Sachen Karneval heute versprochen. Wir sprechen an diesem Donnerstag über Saru. Unglaubliche Geschichte. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Kleiner Junge verliert seine Familie in Indien, weil er im Zug einschläft. Ist über tausende Kilometer, über Jahre hinweg getrennt von seiner Familie, von seiner Mutter, von seinem Bruder und hat dann Glück. Er findet seine Mutter dank Google Earth. Die ganze Geschichte gibt's ab heute im Kino und bei uns. Wir haben die echte Mutter getroffen und gefragt, wie sie das alles miterlebt hat. Und wir sprechen über Martin Schulz, Kanzlerkandidat. Was will er besser machen? Er möchte unsere befristeten Arbeitsverträge wegnehmen. Wie er das machen will und wann wir alle entfristet sind, erfahrt ihr auch heute. Und wir sagen euch, was der beste Pizzabelag ist, also was da oben drauf muss. Das alles gibt's heute für euch. Ich habe gerade einen Snickers gegessen. Mein Name ist Thilo Jahn.
D-Radio Wissen.
Was hat eigentlich Vorrang? Die Selbstbestimmung oder die Gesundheit? Der Ethikrat berät heute über Zwangsbehandlung in der Psychiatrie. Sowohl betroffenen Verbände als auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie gehen davon aus, dass jeder Zehnte der insgesamt 1,2 Millionen Psychiatriepatienten in Deutschland in der Behandlung über sich Sachen ergehen lassen muss, die er nicht will. Die Radiowissen-Reporterin Heike Möller, was genau fällt denn unter Zwangsbehandlung?
Ja, Fixierungen zum Beispiel, also dass man ans Bett gefesselt wird, manchmal über mehrere Tage hinweg, sagt die Berliner Organisation Psychiatrieerfahrener und Psychiatriebetroffener. Zur Zwangsbehandlung gehört aber auch, dass Menschen Tabletten nehmen müssen, die sie nicht nehmen wollen. Susa war wegen starker Depressionen in psychiatrischer Behandlung. Die Tabletten, die sie dort genommen hat, die haben ihren Kopf aber so leer und dumpf gemacht, dass sie absetzen wollte. Ihre Ärztin habe das aber nicht zugelassen, sagt sie.
Irgendwann habe ich gesagt, okay, wir werden uns über meine Behandlung nicht einigen. Geben Sie mir einen Zettel, wo ich unterschreibe, dass ich die Klinik auf eigenen Wunsch verlasse. Und dann hat sie mir gesagt, den Zettel kriegen Sie von mir nicht, Sie kriegen von mir höchstens eine Zwangseinweisung. Und dann habe ich noch gefragt, womit sie das begründen will. Und dann hat sie gesagt, mit Fremdgefährdung. Und, hä, wie bitte? Hab Fragen geguckt. Ja, ich würde schnell laut werden und als nächstes würde ich ihr eine reinhauen.
Also, ja, vor lauter Angst in die Geschlossene zu kommen, hat Susa die Tabletten dann genommen.
Dieses Beispiel von Susa zeigt, dass da ganz schön viel Druck ausgeübt wird?
Ja, also zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Psychiatrieerfahrenen, die haben auch so Sachen erzählt wie, dass sie nur Ausgang bekommen hätten, wenn sie ihre Tabletten geschluckt haben vor den Augen der Pfleger. Für Lara war die Psychiatrie so eine traumatische Erfahrung, dass sie danach jeden Tag eine Art Valium-Tablette geschluckt hat, um überhaupt klarzukommen im Alltag. Irgendwann war sie so abhängig von dem Zeug, dass sie einen Entzug machen musste. Lara hat jegliches Vertrauen in die Institution Psychiatrie verloren.
Es ist halt irgendwie zu wenig an Fürsorge. Also Psychiatrie ist für mich ein rechtsfreier Bereich, was man da drin erlebt, dass auch Mitpatienten mit Gewalt bedroht werden, einfach mit Du angesprochen werden und man ist eigentlich in der Willkür von dem ganzen System dann drin. Die Ärzte können ja eigentlich da drin schon mit einem machen, was sie wollen.
Das ist ja schon ein harter Klopper, dass Lara sagt, dass die Psychiatrie ein rechtsfreier Raum ist. Was sagt denn das Gesetz genau? Sind Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie überhaupt erlaubt?
Also Ärzte können es nicht einfach so anordnen, sondern sie müssen einen Richter aufsuchen, der dann darüber entscheidet. Das gilt auch für Zwangseinweisungen und beides wird vom Richter nur genehmigt, wenn nachgewiesen werden kann, dass der psychisch Kranke entweder für sich selbst oder für andere eine Gefahr darstellt. Aber das ist eben Auslegungssache. Jessys Geschichte zeigt es ziemlich deutlich. Sie hatte eine Panikstörung, weil sie innerhalb kürzester Zeit sowohl ihren Vater als auch ihren Stiefvater verloren hat.
Ich konnte nicht allein zu Hause bleiben, hatte einen Kumpel da. Der war dann kurz nicht da und dann habe ich den gesucht und gerufen und nicht gefunden. Ich hatte dann Angst, dass der Tod irgendwo in der Ecke liegt. Daraufhin habe ich einen Notarzt gerufen, die nahmen mich dann mit. So, dass ich in der Psychiatrie landete und gezwungen wurde, Medikamente zu nehmen unter dem Einwand, wenn ich es nicht tue, müsste ich fixiert werden.
Also die Würde des Menschen, das Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit, diese Menschenrechte werden durch Zwangsbehandlung verletzt, so sehen das zumindest Betroffenenverbände und auch das Bundesverfassungsgericht. Das hat in der Vergangenheit Zwangsbehandlung in mehreren Fällen als verfassungswidrig erklärt.
Lass uns noch mal gucken, warum das eigentlich alles passiert, also diese Fixierung, von der gesprochen wird. Warum machen Psychiater das trotzdem?
Ja, also die größte Psychiatervereinigung Deutschlands, die sagt, dass bei schweren Psychosen die Wahrnehmung der Betroffenen so getrübt sei, dass sie nicht mehr entscheidungsfähig seien. Sie wüssten wüssten nicht mehr, was gut für sie ist. Eine Zwangsbehandlung geschehe also zum Wohle des Patienten. Wenn die Ärzte nichts machen, dann sei das unterlassene Hilfestellung. Ich kann dir ja mal ein Beispiel geben. Also es gibt Leute, die sich unter Psychose einbilden, sie könnten fliegen. Mhm. Und wenn die Ärzte jetzt hier nicht eingreifen, dann kann es sein, dass so jemand sich von der Brücke stürzt.
Das ist natürlich in der Tat ein Dilemma. Andererseits ist es natürlich auch dann nicht gerechtfertigt, wenn man dann irgendwie die Faust im Gesicht hat. Wie lässt sich dieses Dilemma lösen?
Alle Beteiligten sind sich einig, dass Zwangsbehandlungen auf jeden Fall auf ein Minimum reduziert werden müssen. Es gibt aber Fälle, da sind Zwangsmedikationen sinnvoll. Das sehen viele Psychiatriebetroffene selbst auch so. Also in Bipolarforen gibt es viele, die sagen, dass sie ohne die Zwangsbehandlung nicht aus ihrer Manie rausgekommen wären. Oder Kati, die ist Anfang 30 aus Berlin, die meinte, sie hat unter ihrer Psychose nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken, nicht mehr geschlafen und sie will sich nicht ausmalen, wo sie heute ohne ihre Zwangsmedikation stünde. Aber zu erkennen, wer Zwang verkraften kann und bei wem es kontraproduktiv ist, dafür braucht es intensive Gespräche zwischen Arzt und Patient und dafür gibt es in der Psychiatrie oft keine Zeit. Das Ganze ist also auch ein Personalproblem, hier ist also auch die Politik in der Pflicht.
Was ist denn deine Einschätzung, sag mal, der Ethikrat, der sich mit dem Ganzen jetzt in der Zukunft befassen wird? Was meinst du, was wird da ein mögliches Ergebnis sein?
Die Tendenz geht auf jeden Fall in Richtung, dass die Autonomie des Patienten immer höher gewertet wird. Also früher war es eher so, die Fürsorge des Arztes ist ganz, ganz wichtig. Und heute ist in der Gesellschaft eben die Freiheit der Menschen viel wichtiger. Das heißt, es ist schon davon auszugehen, dass man sich darauf einigen würde, dass einfach immer die Zwangsbehandlung immer weiter reduziert werden müssen.
Und es bleibt die Frage, was hat mehr Gewicht? Die Autonomie des Patienten oder die ärztliche Pflicht zu helfen? Ob Zwangsbehandlung aus medizinischer, medizinethischer, menschenrechtlicher und grundrechtlicher Sicht vertretbar sind? Darüber berät ab heute in Berlin der Ethikrat. Informationen waren das von Henrike Möller.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Als Mac-Nutzer, da ist man ja völlig naiv, ne? Antivirenprogramm, braucht man nicht. Gibt sowieso keine Viren für Apple, denkt man immer so, oder keine Viren für iOS. Ist aber nicht so. E-Mail-Anhänge, manipulierte Webseiten, Angriffe gibt's überall und auch für alle. Da kann man aus dem Vollen schöpfen. Deshalb machen Antivirenprogramme auch Sinn. Aber was taugt da eigentlich? Welches Programm bringt was? Das wollte die Stiftung Warentest jetzt herausfinden und hat bekannte Programme sich mal angeschaut und die getestet. Sprechen wir über die Ergebnisse mit dem Netzexperten Jörg Schieb. Grüß dich, Jörg.
Grüß dich auch. Hi.
Welche Programme haben sich denn die Tester der Stiftung Warentest angeschaut?
Also sie haben sich schon die namhaften rausgesucht. Es gibt ja wirklich Dutzende, alle anzutesten wäre wahrscheinlich zu aufwendig gewesen. Sie haben 13 kostenpflichtige Schutzprogramme genommen und 4 kostenlose und haben sich dann diese Varianten ganz genau angeschaut, also eben bekannte Programme, auch den kostenlosen Windows Defender, den kennt jeder Windows 10 Benutzer, ist nämlich serienmäßig mit dabei und viele denken, der reicht ja vollkommen aus. Und die haben mal geguckt, was taugen die Programme überhaupt? Können sie Viren, Würmer, Trojaner zuverlässig erkennen und abwehren? Kann man diese Schadprogramme wirklich ablocken, dass sie gar nicht erst auf dem Rechner landen? Und wenn sie auf dem Rechner landen, was macht der sogenannte Scanner? Findet er sie und kann er sie auch wieder rigoros von der Festplatte runterschmeißen? Und last not least, wie einfach und komfortabel ist das? Denn wir wollen ja alle kein Informatikdiplom haben, um solche Programme zu bedienen, ist ja klar. Es muss einigermaßen einfach sein in der Handhabung und trotzdem zuverlässig. All das wurde genau angeguckt und bewertet.
So, Ergebnisse. Welche Programme sind denn laut Stiftung Warentest zu empfehlen?
Also zu empfehlen und auch der Testsieger ist Norton Security Standard. Das ist ein Programm, das gibt es wirklich schon seit Dutzenden von Jahren. Rund 25 Euro kostet das im Jahr, wenn man ein bisschen die Preise vergleicht und nicht beim Hersteller selber kauft. Da kostet es nämlich fast das Doppelte, sagen auch die Tester. Dann gibt es noch 11 andere Anwendungen, die mit gut abgeschnitten haben. Einige namhafte darunter, aber auch einige kostenlose interessanterweise haben sogar mit gut abgeschnitten. Zum Beispiel AVG Free Antivirus kennen viele oder auch Avira, diese deutsche Antivirensoftware. Die ist nicht so komfortabel wie diese Kaufprogramme, aber die sind ganz gut, wenn es darum geht, ihren Virenwürmer Trojaner abzublocken. Schlechtester im Test war McAfee's Antivirus Plus, kostet 60 Euro im Jahr. Das heißt also, die teuerste Software ist keineswegs immer die beste.
Lass uns mal ein bisschen genauer anschauen, wann wir überhaupt diese Antivirenprogramme oder diese Antivirensoftware brauchen. Bei Mac habe ich ja gerade schon gesagt, da ist man so ein bisschen naiv. Da hat man ja lange gesagt, ach, Virenschutz ist gar nicht nötig.
Der erste Virus überhaupt, muss man ein bisschen in die Geschichtekiste greifen, war ein Virus für Macintosh. Aber in der Tat, die Verteilung ist ganz klar. Windows-Rechner sind in erster Linie gefährdet, weil das einfach die attraktiveren Systeme sind. Es wird von mehr Menschen benutzt. Deswegen würde ich sagen, auf einem Windows-Rechner ist ein Virenschutz, ein Schutzprogramm auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Auf einem Mac-Rechner, wenn man einigermaßen vorsichtig und umsichtig unterwegs ist, ist das nicht zwingend notwendig. Der Windows Defender, der ja kostenlos dabei ist bei Windows 10, der ist besser als nichts, sagen die Tester, aber das ist nicht als Lob zu verstehen, denn er hat relativ schlecht abgeschnitten, denn er erkennt einfach viele Virenwürmer, Trojaner nicht. Also die Tester sagen, ist okay, dass man den hat, aber besser, man sattelt noch was obendrauf.
Mit Virenschutz ist man doch, abgesehen davon, dass diese Programme oft auch viel Leistung schlucken am Rechner, besser aufgestellt als ohne, oder? Daran hat sich ja nichts geändert.
Grundsätzlich eigentlich schon. Ist klar, wenn man noch einen Wachposten vor die Tür stellt, sollte der eigentlich aufpassen und immerhin verhindern, dass was passiert. Aber es gibt auch Experten, die zweifeln das an, die sagen, diese Schutzsoftware, die ist mitunter eben auch lückenhaft, fehlerhaft. Die haben auch Schwachstellen und die können gezielt ausgenutzt werden. Teilweise ist das sogar sehr, sehr ärgerlich, weil man ja glaubt, man sei sicher und ist dann noch unsicherer als mit Schutzsoftware, als ohne Schutzsoftware. Deswegen gibt es einige, die sagen, lieber die Finger davon lassen, erst recht, wenn man nicht genau weiß, wie man die bedienen kann. Da gibt es aber wirklich sehr, sehr unterschiedliche Ansichten. Es gibt einen Firefox-Entwickler, der hat vor einigen Tagen gesagt, weg mit der Schutzsoftware, das ärgert uns nur, wir können unsere eigenen Schutzmechanismen nicht entwickeln. Soweit würde ich nicht gehen, aber man muss sich schon im Klaren darüber sein, dass Schutzsoftware auch eine Schwachstelle sein kann, leider.
Jetzt gibt es auch Schutz-Apps für Android, für iOS und für Windows-Phones. Was sagst du, sinnvoll oder rausgeschmissenes Geld?
Also da würde ich ganz kurz sagen, wenn man ein Apple-Gerät hat, weil das ja sehr strenge Spielregeln gibt, man kann nicht überall irgendwas runterladen, da braucht man das wirklich nicht. Da wäre es rausgeschmissenes Geld. Es gibt auch kaum Schadprogramme für iOS. Für Android-Geräte, das haben ja die meisten von uns, da ist es durchaus sinnvoll, insbesondere dann, wenn man nicht immer artig nur im Google Play Store seine Apps herunterlädt, sondern eventuell auch mal im Web. Dann kann auch schon mal Schadsoftware dabei sein. Da schadet es nun wirklich nicht, wenn man eine Schutzsoftware, auch eine kostenpflichtige, durchaus installiert, damit man gewarnt wird, wenn man irgendwo in die Falle getreten ist. Wir sind aber auch alle immer in Cafés unterwegs, surfen in WLANs, wollen uns auch da schützen. Da bringen uns diese Virenschutzprogramme nur sehr indirekt etwas. Da empfehle ich dringend, ein Virtual Private Network zu installieren. Kostet manchmal ein paar Euro, aber wenn man das macht in einem offenen WLAN, kann man nicht abgehört werden. Ist eine ganz andere Kiste, ich weiß, wird aber von den Schutzprogrammen in der Regel gar nicht angeboten. Sollte man aber mit berücksichtigen, wenn man eben viel in offenen WLANs unterwegs ist.
Stiftung Warentest hat 17 Antivirenprogramme angeschaut und deren Leistung getestet. Eines der Ergebnisse ist, dass Norton Security Standard für 25 Euro im Jahr sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Erklärt hat uns das Ganze Jörg Schieb.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
War ruhig, oder? Habt ihr irgendwas gehört von Trump? Irgendeine Äußerung, irgendwie eine Ankündigung, die überrascht hat? Die Washington Post, die hat was geschrieben, die hat was gehört. Und zwar hat sie geschrieben, wie oft Trump nach seiner Amtseinführung vor gut einem Monat eigentlich gelogen hat. Also die haben nachgerechnet und nachgezählt. Wie oft hat Trump die Unwahrheit gesagt? Insgesamt 133 Mal. 133 Mal hat Trump was Falsches oder was Irreführendes gesagt als Präsident der USA, schreibt die Washington Post. Und es sind, wenn man es mal durchrechnet, knapp 4 Unwahrheiten pro Tag. Alleine 24 Mal ging es in der Rechnung um Einwanderung. Da war dann zum Beispiel so ein Klassiker wie das ja dabei.
You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.
Who would believe it? 18 Mal ging es bei diesen Lügengeschichten um seine eigene Biografie und 17 Mal um Arbeitsplätze. Fazit, es gab noch keinen einzigen Tag ohne Falschaussage Trumps, schreibt zumindest heute die Washington Post. Die Frage bleibt jedoch, wer liegt vorne? Trump selbst oder vielleicht sogar sein Regierungssprecher Sean Spicer.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute läuft der Film Lion, der lange Weg nach Hause an, bei uns in den Kinos. Nominiert ist dieser Film für einen Oscar als bester Film. Er beruht auf einer wahren Geschichte und diese Geschichte hat es wirklich in sich. Sie ist unglaublich. Der 5-jährige Saru verliert in Indien seine Familie. Er wächst bei Adoptiveltern in Australien auf und er merkt eines Tages:
Ich hatte eine andere Familie, eine Mutter, einen Bruder. Ich sehe noch ihre Gesichter.
Was ist passiert?
Dann Dann beginnt die Zeitreise und wir sehen den jungen Saru in einem Zug sitzen. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin in Indien. Wie hat Saru damals seine Familie verloren?
Ja, Saru, der wollte eigentlich unbedingt mit seinem großen Bruder arbeiten gehen. Der hat abends auf den Bahnhöfen und in Zügen im Müll nach Resten gesucht. Und dann ist Saru da auf der Bank eingeschlafen, weil er eben noch so klein war. Mitten in der Nacht panisch aufgewacht, weil der Bruder nicht da war. Und dann hat er geglaubt, dieser Bruder könne ja im Zug sein. Also ist er da reingesprungen und der Zug hat einfach nicht mehr angehalten. Und er ist, wie man im Nachhinein erfahren hat, 1600 Kilometer weit gefahren. Bis in die riesige Stadt Kolkata. Da ist er dann angekommen. Plötzlich sprechen alle eine ganz andere Sprache, weil die reden da Bengalisch. Er konnte nur Hindi. Und dann ist er da rumgelaufen und rumgeirrt, kam dann zum Glück irgendwann in ein Waisenhaus und wurde tatsächlich von einer Familie aus Australien adoptiert, wo er dann tatsächlich auch aufgewachsen ist.
Ist dann in Australien eben groß geworden, merkt dann aber irgendwann wieder die Erinnerung, sie holt ihn ein. Wie hat er denn seine Familie, so viel können wir vielleicht schon mal verraten, wiedergefunden?
Ja, das hat Jahre gedauert. Also mit Mitte 20 hatte er auf einmal dieses Gefühl, er müsste dringend suchen. Und er hatte nur unglaublich wenig Anhaltspunkte. Den Namen der Stadt auch nur so ungefähr, wie er ihn eben als Fünfjähriger verstanden hat. Das konnte schon damals keiner richtig nachvollziehen, wo er eigentlich herkommt. Er wusste ja auch nicht, wie weit er eigentlich gefahren ist, wie viele Stunden waren das für so ein Kind, sind 2 Tage, ja manchmal fühlt sich das wie eine Woche an. Und dann kam irgendwann Google Earth auf den Markt und dann hat er wirklich mit dem Modem noch, das hat ja ewig gedauert, nächtelang, über Jahre, Stück für Stück, sich von Indien angeschaut und ist immer weiter von Kolkata weg, immer nur Städte an Bahnhöfen und das sind wirklich unzählige, das ist wie eine Nadel im Heuhaufen finden. Und irgendwann ist er dann nachts drauf gestoßen und dachte, da sind so viele Sachen, die sehen den so ähnlich. Das ist die Stadt. Ich fahre da jetzt einfach hin und schaue nach.
Und er hat wirklich dann seine Mutter getroffen?
Ja, das war wirklich unglaublich. Wir haben die Mutter ja auch getroffen. Das war sehr emotional und sie hat auch sehr lebendig von diesem ersten Wiedersehen zum Beispiel erzählt. Erzählt sie, wie sie ihm entgegengelaufen ist, den Namen dann gerufen hat, weil die Nachbarn davon erzählt haben. Und dann hat sie mir das auch vorgemacht. Sie hat mich umarmt und hat gesagt, ich habe den so festgehalten und hat mich ganz doll gedrückt. Und dann war sie aber auch sehr traurig, weil sie dann von früher noch mal erzählt hat. Also sie erzählt, dass der Sohn einfach so viel hat mitmachen müssen. Als er klein war, waren alle noch so arm. Und Saru hätte sie immer begleitet und saß dann ganz brav neben ihr, obwohl er immer so hungrig war, weil die kaum was zu essen hatten. Er ist eben ohne Vater aufgewachsen und die Mutter musste arbeiten gehen und dann so arbeiten wie Steine schleppen oder eben in einer anderen Familie spülen gehen.
Dass Kinder in Indien einfach so verschwinden, ist ja kein Einzelfall. Vielleicht schauen wir uns das nochmal an. Wie groß ist dieses Ausmaß? Wie kann das passieren?
Also es ist schon ziemlich groß. Es gibt so eine grobe Schätzung, dass um die 250 Kinder am Tag in Indien verloren gehen und davon fast die Hälfte nicht mehr wiedergefunden wird. Und das passiert, weil die meisten Menschen hier tatsächlich als Tagelöhner arbeiten, auf Baustellen, in fremden Häusern, beim Steinbruch. Da passen Kinder natürlich nicht hin und die haben dann auch nicht unbedingt Zeit, auf ihre Kinder aufzupassen oder auch kein Geld, damit andere das tun. Und manchmal arbeiten die Kinder eben auch schon selbst. Saru zum Beispiel, der hat auch schon mit seinen 5 Jahren so kleine Botengänge gemacht. Und dann gibt es eben Menschen, die das ausnutzen. Die schnappen sich die Kinder dann, verkaufen die oder zwingen die dazu, als Kindersklaven zu arbeiten. Und also man muss schon sagen, Saru ist selber die absolute Ausnahme, aber deswegen ist die Geschichte ja auch so schön.
Abschließend noch eine Einschätzung von dir. Wie hat dir der Film gefallen?
Ja, ich finde ihn etwas langatmig erzählt und er ist natürlich nur aus der Perspektive von Saru. Als ich die Mutter besucht habe, war auch die Mutter sehr traurig und meinte, jetzt könnten wir noch mal meine Geschichte erzählen, weil ich habe auch jahrelang gelitten. Ich bin sämtliche Bahnhöfe abgeklappert, um meinen Sohn zu finden und das fehlt so ein bisschen.
Sagt unsere Korrespondentin in Indien, Silke Dietrich. Saru ist indisch und heißt übersetzt Löwe, deswegen auch der englische Filmtitel Lion. Und der Zusatz auf Deutsch, der lange Weg nach Hause, läuft ab heute in den Kinos. Was die Hauptdarsteller des Films zu dieser wahren Geschichte sagen, das hört ihr bei uns, eine Stunde Film, dem Podcast zur Sendung. Könnt ihr nochmal nachhören auf deradiowissen.de.
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir wissen verdammt viel. Wir wissen, was passiert, wenn wir verschiedene Stoffe zusammenmischen. Wir wissen, wie die Welt sich verändert hat und wie sie sich verändert. Wir wissen, wie Kriege angefangen haben, wie Epochen aufgehört haben. Wir leben eben in einer Wissensgesellschaft. Jetzt gibt's aber eine neue Studie, die sagt, wir wollen es eigentlich gar nicht wissen, das mit dem Wissen. Die allermeisten Sachen, ja, die wollen die Leute gar nicht wissen. Vielleicht aus Angst? D-Radio-Wissen-Reporter Martin Krinner hat euch gefragt, was ihr von eurem Leben in Zukunft eigentlich noch wissen wollt.
Warst du schon mal beim Wahrsager?
Nee, noch nie.
Nein, sowas glaube ich überhaupt nicht, nee.
Beim Wahrsager war ich tatsächlich noch nicht. Ich lese mir die Horoskope im Express durch, weil ich es verdammt witzig finde. Aber ernst nehmen tue ich das nicht, nee.
Gibt es irgendwelche Dinge aus deiner Zukunft, die dich trotzdem brennend interessieren?
Nee, also ich bin auch eher jemand, der eher spontan eine Antwort haben will.
Ich glaube, ich hätte Schiss, wenn ich wüsste, irgendwie was auf mich zukommt, dass ich irgendwie mein Leben danach lenke und nicht mehr frei bin irgendwie.
Ja, so ist es. Wir wollen frei sein. Wir wollen nicht wissen, was das Leben uns noch bringt. Wir wollen jeden Tag und jede Minute unseres Lebens überrascht werden von dem, was kommt. Und inzwischen haben wir das auch wissenschaftlich bestätigt. Gerd Gigerenzer vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat eine Studie veröffentlicht, die zeigt, der Mensch ist ein willentlich ignorantes Wesen. So hat er das genannt. Wie ist er dazu gekommen? Gigerenzer hat für seine Studie 2000 Leute befragt. Erst mit harmlosen Dingen wie:
Würden Sie gerne vorher wissen, was Sie zu Weihnachten bekommen?
Oder:
Würden Sie gerne vor der Geburt das Geschlecht Ihres Kindes wissen?
Aber auch mit harten Fragen wie:
Wüssten Sie gerne, wann Ihr Partner stirbt?
Oder:
Wüssten Sie gerne, ob Ihre Beziehung hält, beziehungsweise ob und wann Sie geschieden werden?
Das Ergebnis: 85% der Befragten wollten bei den negativen Ereignissen keine Vorhersage. Das ist jetzt nicht so überraschend, denn Sätze wie diesen hier:
Ehrlich gesagt, meine Todesursache würde ich gerne im Voraus wissen. Klingt komisch, ist aber so.
Den hört man relativ selten. Das Überraschende war aber, bis zu 70% wollten auch keine Aussage über die positiven Dinge haben. Also über die Sache mit dem Weihnachtsgeschenk und dem Geschlecht des Kindes.
Ja, das fand ich auch richtig spannend. Es geht offenbar mehr um das Wissenwollen an sich, beziehungsweise die willentliche Ignoranz, also das Nicht-Wissen-Wollen, als um die Qualität der Ereignisse.
Sagt Rita Molzberger, Philosophin an der Uni Köln.
Man könnte ja sagen, jetzt so was Positives wie ein Lottogewinn stört ja nicht, ne? Wenn ich weiß, dass ich den in 5 Jahren kriege, ist doch super. Aber trotzdem wollen viele überrascht werden. Vielleicht gerade deswegen, weil es das Wissenwollen selbst ist, das sie beschäftigt und nicht so sehr die Qualität dessen, was sich dann ereignen wird.
Soll heißen, wir brauchen nicht nur den Lottogewinn an sich, sondern auch den Weg dahin. Also die Frage, spiele ich oder spiele ich nicht, welche Zahlen tippe ich, wie viel Geld setze ich, all das macht das Leben spannend und hält uns am Laufen. Jetzt gab es allerdings eine Gruppe in der Studie, die ihre Zukunft tatsächlich ganz gerne wissen würde.
Ja, zum Beispiel, wie es beruflich weitergeht, wie das nach dem Studium wird alles und vielleicht auch, wie lange man zu leben hat oder so. So.
Du würdest fragen, wann du stirbst?
Ja. Weil wenn ich weiß, ich sterbe in 1-2 Jahren, dann macht mein Studium zum Beispiel keinen Sinn.
Gigerenzer hat festgestellt, das sind in erster Linie Leute mit einem starken Glauben.
Das kann gut sein, weil ich bin auch ziemlich religiös. Also ich bin Muslime und bei uns in der Religion sagt man zum Beispiel, dass alles eigentlich vorgeschrieben ist. Also dass das ganze Leben eigentlich schon so feststeht, nur man selber weiß das nicht. Und kann sein, dass es was damit zu tun hat.
Also was gläubige Menschen, glaube ich, zuhanden haben, Atheisten übrigens auch, ist, glaube ich, so eine Affinität für diese großen Existenzfragen. Mit denen hat man sich dann schon mal beschäftigt. Und diese Affinität für das Fragen, behaupte ich, könnte bedeuten, dass ich ein bisschen aufgehobener bin auch mit den Antworten. Also gerade wenn es ums Sterben geht, gibt es natürlich viele religiöse Überzeugungen, die mit einem Leben danach oder einem Wiedergeburt oder irgendeiner sinnvollen Antwort aufwarten. Aber ich würde das nicht so psychologisieren. Religion wird ja häufig psychologisiert im Sinne von, ja, da will man sich einfach machen und dann glaubt man halt an irgendwas und dann sind diese Fragen erledigt? Nee, ich glaube, es ist eher so, dass man sich mit den Fragen beschäftigt, wenn man so eine Affinität fürs Metaphysische hat.
Und eines ist sicher, egal ob man die Sache jetzt religiös oder atheistisch betrachtet, Verworren, unbekannt und metaphysisch bleibt die Zukunft immer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Martin Schulz. Der will ran. Der will was verändern. Er will die Sozialpolitik in Deutschland neu justieren. Ran an die Agenda 2010. Das Paket aus der rot-grünen Regierung Schröders. Ran an die befristeten Arbeitsverträge, die wir nun mal heute haben. In seiner Rede beim Arbeitnehmerkongress in Bielefeld, da hat Schulz unter anderem diese Verträge kritisiert.
Vor allem jungen Menschen wird doch in unserem Land viel zugemutet. Sie sollen eine ordentliche Ausbildung machen. Sie sollen sich im Job weiterbilden. Sie sollen eine Familie gründen und im Idealfall sollen sie sich auch noch ehrenamtlich engagieren. Toll. Auf der Grundlage von dauerhaften Arbeitsverhältnissen, die ordentlich bezahlt werden, kann man das alles leisten. Aber sicher nicht mit ständigen Befristungen. Darum werden wir die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen abschaffen, wenn ich nach dem 24. September Bundeskanzler bin.
Was stimmt daran an dem, was er gesagt hat? Und was ist nur Wahlkampfgetöse? Darüber habe ich heute mit Frank Kapellan, SPD-Beobachter aus unserem Hauptstadtstudio, gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob das Ergebnis der Agenda 2010 wirklich ist, dass wir alle in befristeten Arbeitsverhältnissen stecken?
Ja, indirekt ist das sicherlich eine Folge der Agenda 2010. Das wird ja auch von den Sozialdemokraten immer wieder und zunächst auch mal von den Gewerkschaften beklagt, dass man zu viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse hat, dass man zu viel Zeit- und Leiharbeitsverhältnisse hat. Und da hat ja auch die SPD schon länger versucht, gegenzusteuern, das zu ändern. Da gab es erst im vergangenen Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf von Andrea Nahles, der Arbeitsministerin. Und tatsächlich, Martin Schulz hat da in dieser Woche zunächst mal falsche Zahlen genannt. Da hat man sich bei den Sozialdemokraten für entschuldigen müssen. Aber tatsächlich ist es so, jeder Sechste zwischen 25 und 34 Jahren hat kein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Und da hat Martin Schulz eben in seiner Rede in Bielefeld bei dieser Arbeitnehmerkonferenz gesagt, da müssen wir ran, da müssen wir was tun. Wir verlangen zu viel von den jungen Leuten.
Hat er denn schon gesagt, genau wie er sich das vorstellt, wie er das erreichen möchte?
Nein, da ist er in vielen Punkten sehr vage geblieben und das wird ihm meiner Ansicht nach jetzt auch zu Recht vorgehalten. Also er hat viele Themen angesprochen, viele Anstöße gemacht, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist das weiterhin unklar. Bleiben wir bei den befristeten Arbeitsverhältnissen. Da gibt es also auch heute schon die Möglichkeit, dass die Tarifparteien das möglicherweise dann auch tarifvertraglich weiter regeln können. Also heute ist das der Fall. Die Frage ist, will Martin Schulz, will die SPD daran? Also wenn sich die Tarifparteien darauf verständigen, dass es eben auch in einem Betrieb befristete Arbeitsverträge geben kann, geben soll, kann der Staat das dann unterbinden? Will er das unterbinden? Wie will man das in ein Gesetz packen? Also das hört sich erstmal gut an. Wir tun da Großes, um diese Befristung aufzuheben. Aber wie das konkret laufen soll, ist weiterhin unklar.
Es klingt Schulz nicht nur in dem Punkt sehr entschlossen. Er möchte ja auch andere Teile der Agenda 2010 korrigieren. Was ist deine Einschätzung? Lässt sich das überhaupt so einfach machen?
So einfach nicht. Das ist natürlich immer eine Frage der Mehrheitsverhältnisse, mit denen man solche Gesetze durchbringen will. Aber natürlich blinkt er ganz eindeutig nach links. Was er da gesagt hat, war natürlich der Versuch, die Gewerkschaften wieder hinter sich zu scharen. Wenn wir darüber reden, was er andeutet, was er vorhat beim Thema Arbeitslosengeld. Das ist ja der zentrale Punkt eigentlich der Agenda 2010. Also die Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes. Wer unter 50 ist, arbeitslos wird, der bekommt dann nur ein Jahr lang Arbeitslosengeld, rutscht danach in Hartz IV. Mhm. Und da deutet eben Martin Schulz an, dass er das ändern will, dass wieder über einen längeren Zeitraum Arbeitslosengeld gezahlt werden soll. Und da sagen viele Experten aus der Wirtschaft, die sagen, durch die Agenda 2010 haben wir die Arbeitslosigkeit um die Hälfte verringern können. Und das machen wir uns jetzt alles wieder kaputt, weil wir eben Anreize schaffen müssen für Langzeitarbeitslose, für ältere Arbeitslose, dass die versuchen, möglichst schnell wieder in den Job zu kommen. Da muss man natürlich auch Qualifizierungsangebote anbieten, dann da muss man was tun. Das hat Schulz auch angekündigt. Aber wenn man nun sagen würde, wir zahlen wieder länger Arbeitslosengeld, dann fürchten Experten, dass das dazu führen wird, dass diese Leute überhaupt nicht mehr in den Job zurückfinden können.
Der letzte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat ja auch schon versucht, mit einer Agenda 2010-Korrektur Stimmen zu fangen und ist, wenn man so will, gescheitert. Meinst du, Schulz hat ein bisschen daraus gelernt?
Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen wird immer wieder gesagt, man muss aufpassen, dass das Programm zum Kandidaten passt. Und das war definitiv bei Peer Steinbrück nicht der Fall. Also da hat man versucht, ihm einen linken Wahlkampf aufzudrängen. Martin Schulz, muss man sagen, ist auch nicht gerade als linker Sozialdemokrat bekannt. Er hat die Schröder-Reformen, sitzt ja ewig schon im Präsidium der SPD. Er hat sie mitgetragen und hat auch in der Vergangenheit nie den Eindruck erweckt, als würde da grundsätzlich gegen diese Reformen stehen. Und wenn er jetzt zu sehr an dieser Agenda-Schraube drehen soll, dann verliert er sicherlich die Glaubwürdigkeit. Und da muss er wohl aufpassen, dass ihm da nicht Ähnliches passiert wie 2013 im Wahlkampf eben Peer Steinbrück.
Reform beim Arbeitslosengeld und weniger befristete Arbeitsverträge. Das sind zwei Punkte, die Martin Schulz, Kanzlerkandidat der SPD, an der Agenda 2010 gerne korrigieren möchte. Ob es so einfach wird oder nicht, wird man sehen. Informationen waren das von Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Genf, da haben die Vereinten Nationen einen neuen Vermittlungsversuch im Syrien-Konflikt gestartet. Heute ging's los, ihr habt es in den Nachrichten gehört, mit den Gesprächen zu einer möglichen politischen Lösung für Syrien. Es sind die ersten Verhandlungen in Genf seit dem Scheitern des letzten Mals, seit dem Scheitern der Friedensgespräche vor 10 Monaten. Es geht um die Menschen auch dort. Und wir wollten wissen, wie geht's den Menschen in Syrien? Deswegen haben wir gesprochen mit Florian Westphal heute. Er ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Er kennt die humanitäre Lage vor Ort. Und ich wollte von ihm wissen, wo Ärzte ohne Grenzen denn momentan im Einsatz sind.
Also die direkte Präsenz von Ärzte ohne Grenzen in Syrien ist momentan extrem eingeschränkt. Wir sind vor allem mit eigenen Projekten tätig im Norden entlang der türkischen Grenze. Das heißt zum Beispiel in der Provinz Assas, auch weiter östlich in den zumeist von kurdischen Gruppen kontrollierten Gebieten. Aber außerdem unterstützen wir ziemlich landesweit, vor allem in abgeschnittenen Gebieten, etwa 150 Krankenhäuser und Kliniken, die von syrischen Medizinern direkt betrieben werden. Das heißt, da sind wir nicht präsent vor Ort, aber wir helfen aus, soweit es geht, zum Beispiel mit Medikamenten und anderen Gütern, die man für die Versorgung braucht.
Wie viele Leute sind da von Ihnen im Einsatz?
Es sind deswegen relativ wenige, weil wir eben nur sehr eingeschränkt selbst Projekte haben in Syrien. Mehrere Dutzend syrische Mitarbeiter und in einigen Projekten ist es auch möglich, zumindest ab und zu immer mal wieder mit internationalen Mitarbeitern dort tätig zu sein. Das ist aber kompliziert, erst einmal wegen der Sicherheitsbedingungen, wegen des großen Risikos, aber auch, weil die Grenze von der Türkei nach Syrien, aber auch von Jordanien nach Syrien, die sind weitestgehend dicht. Das heißt, es ist sehr schwer, dort Zugang zu haben.
Wie sieht die Hilfe genau aus? Also welche Art von Hilfe leisten Sie dort und was macht es nochmal so schwer, dort Hilfe zu leisten?
Also die Hilfe versucht sich natürlich immer nach den dringendsten medizinischen Bedürfnissen der Bevölkerung dort zu richten. Und leider ist die Lage in Syrien so, dass diese medizinische Not wirklich akut ist. Das heißt, es handelt sich oft um die Versorgung von Kriegsverwundeten, ganz oft natürlich auch um mobile Kliniken, Erstversorgung von vor allem Vertriebenen. Das heißt Menschen, die Hals über Kopf ihre Häuser verlassen mussten, um vor den Kämpfen zu fliehen. Aber auch zum Beispiel Impfkampagnen für junge Kinder, weil die natürlich oft ausgefallen sind. Die Hauptschwierigkeit ist eindeutig die, dass es nach wie vor extrem schwierig ist, wirklich Zugang zu haben zu den Menschen in Not in Syrien. Also die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es mindestens 700.000 Menschen in Syrien gibt, die momentan durch die Kampfhandlungen und durch die Konfliktparteien praktisch völlig von der Außenwelt abgeschnitten sind. Also auch von humanitärer Hilfe. Das sind die extremsten Fälle, aber leider gibt es auch Millionen anderer Menschen, die man nicht direkt erreichen kann.
Die Konfliktparteien, geht man da denn vielleicht in Verhandlungen und stößt man auf Ablehnung, was die Hilfe anbelangt?
Ja, natürlich. Wie in jedem anderen Einsatzland auch, wo Konflikt herrscht, müssen wir diese Kontakte aufbauen mit den Konfliktparteien. Da muss eine gewisse Akzeptanz und ein gewisses Verständnis für unseren unabhängigen Ansatz der medizinischen Hilfe bestehen. Ein Verständnis, dass es uns darum geht, Menschen zu helfen, nicht irgendwie Politik zu machen oder irgendwie in den Konflikt einzugreifen. In Syrien ist das besonders schwierig, unter anderem deswegen, weil es so viele verschiedene Konfliktparteien gibt. Auch weil mit einigen, zum Beispiel dem IS, momentan kein wirklicher Dialog möglich ist. Aber auch deswegen, weil wir trotz mehrerer Versuche bis jetzt es nicht geschafft haben, eine Übereinkunft zu erzielen mit der syrischen Regierung, dass wir auch in den von ihr kontrollierten Gebieten medizinisch helfen können.
Jetzt läuft in Genf die Syrien-Konferenz. Einschätzung von Ihnen nach den Erfahrungen, die Sie eben in Syrien bisher gemacht haben und machen. Kann es eine Lösung geben aus Genf?
Also wir sind ja nicht an den Verhandlungen beteiligt, aber im Moment ist es ehrlich gesagt sehr schwierig, besonders optimistisch zu sein, was eine politische Lösung betrifft. Aber wo die dort in Genf vertretenen Parteien jetzt wirklich deutlich und schnell Fortschritte machen könnten, das ist bei der Behandlung von der Zivilbevölkerung in Syrien. Diese Konfliktparteien haben es in der Hand zu beschließen, dass Zivilisten nicht mehr direkt angegriffen werden, dass Krankenhäuser nicht mehr bombardiert werden, dass der humanitären Hilfe wirklich ein Zugang gewährt wird zu Menschen in Not. Das alles sind Schritte, die von den dort in Genf vertretenen Parteien sofort und jetzt umgesetzt werden könnten. Und das sollte man wirklich verlangen, darauf sollte man drängen.
In Genf wird seit heute wieder nach einer politischen Lösung für Syrien gesucht. Delegationen der syrischen Regierung und der Opposition kommen da unter anderem zusammen. Über die humanitäre Hilfe in Syrien und die Schwierigkeiten vor Ort war das Florian Westphal von Ärzte ohne Grenzen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Exoplaneten sind so ein Hype-Thema in den Wissenschaftsnachrichten. Meldungen über erdähnliche Planeten sind fast schon alltäglich. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA hat mittlerweile rund 3400 solcher Funde in den Archiven. Der neue Fund der NASA ist aber trotzdem spektakulär. Die Weltraumforscher haben in knapp 40 Lichtjahren Entfernung rund um den Zwergplaneten TRAPPIST 1 gleich 7 Exoplaneten entdeckt. Und ausnahmsweise haben die auch wirklich den Begriff erdähnlich verdient. Sie sind nämlich felsig und in etwa so groß wie unsere Erde. 3 der Exoplaneten liegen außerdem in der sogenannten bewohnbaren Zone. Das bedeutet, auf ihnen könnte Wasser in flüssiger Form vorliegen. Das ist die Voraussetzung für Leben. Ob wirklich Leben auf diesem Planeten möglich ist, muss noch untersucht werden. Dafür wollen die Forscher die Zusammensetzung der Atmosphäre aus der Ferne analysieren. Morgen ein Autounfall, nächstes Jahr ein besserer Job, in 5 Jahren die Scheidung. Was in der Zukunft in unserem Leben passiert, das wollen die meisten Menschen lieber nicht wissen. Das zeigt eine Studie des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Universität Granada. Die Wissenschaftler haben mehr als 2000 Erwachsene in Deutschland und Spanien befragt zu 10 möglichen positiven und negativen Ereignissen. Das fing harmlos an mit der Frage, möchten Sie vorher wissen, welche Mannschaft ein Fußballspiel gewinnt? Es ging aber auch um Krankheiten oder Tod. Rauskam, gut 85% der Befragten wollten negative Ereignisse nicht wissen, bis zu 70% waren aber auch an positiven Infos nicht interessiert. Nur 1% der Studienteilnehmer wollte auf jede der gestellten Fragen die Antwort wissen. Die Experten nennen das willentliche Ignoranz. Sie stellten auch fest, Befragte, die ihre Zukunft nicht kennen wollten, waren risikoscheuer und besser versichert. Das zeigt nach Ansicht der Autoren, dass Menschen, die ihre Zukunft nicht kennen wollen, befürchten, schlechte Nachrichten zu bekommen. Katzen-Content im Netz geht immer. Das haben sich wohl auch die Macher einer neuen Reality-Show in Island gedacht. Keeping Up with the Kardashians heißt die Show des Senders Nutimin und streamt live ins Netz, was in einer Katzen-WG passiert. Dafür filmen mehrere Kameras rund um die Uhr ein überdimensionales Puppenhaus und einen grünen Teppich davor. Zuschauer können stundenlang zugucken, wie die Katzen zwischen 2 übereinanderliegenden Zimmern die Treppe hoch und runterlaufen, in ihre blauen und pinken Hochbetten steigen oder wie die Tiere sich vor dem Haus balgen und auf den Kratzbaum klettern. Allerdings ist die Show nicht nur als harmloser Katzencontent gedacht, sondern sie verfolgt auch ein Ziel. Sie arbeitet nämlich mit der isländischen Katzenschutzgesellschaft zusammen und will den Tieren über die Show ein neues Zuhause vermitteln.
Die Radio Wissen.
Ordentlich Mehl, bisschen Hefe bei, Salz, warmes Wasser und vielleicht noch so einen kleinen Schuss
Olivenöl. Das sind die Basics für die Pizza, für den Teig. Aber dann geht der Kulturkampf so richtig los um richtigen Belag. Der isländische Präsident, ihr habt es sicherlich mitbekommen diese Woche, hat vor Schülern gesagt, Ananas auf der Pizza geht gar nicht. Wenn er könnte, dann würde er das verbieten. Er hat sich danach wieder entschuldigt bei Facebook. Er hat gesagt, jeder soll auf der Pizza legen, was er will. Er finde persönlich nur die Hawaii-Variante mit Ananas nicht so gut. Er will lieber Meeresfrüchte drauf haben. Wir wollten es ein bisschen genauer wissen. Was geht auf der Pizza und was eher nicht? Deswegen habe ich heute bei der Pizzeria 485 Grad in Köln angerufen. 485 Grad, die schieben dort die Pizzen immer nur ganz kurz bei diesen 485 Grad in den Ofen. Dann schmecken die anscheinend besonders gut. Und gesprochen habe ich mit dem Tobias Schwabe. Ich wollte von ihm wissen, Ananas auf der Pizza, geht das jetzt oder nicht?
Also auf unserer Karte steht's nicht.
Aha.
Sag ich mal dazu.
Aber persönlich sagst du, geht schon auch.
Persönlich geht's ab und an, bei uns in der Pizzeria auf keinen Fall.
Warum macht ihr es nicht?
Ja, ist eine grundsätzliche Nummer. Ja. Wir haben ja ziemlich viele italienische Mitarbeiter und traditionell in Neapel, da kriegst du die Pizza um die Ohren gehauen, wenn du da auch nur überlegst, Ananas draufzulegen, sagen wir mal so.
Also ihr wollt so diesen ursprünglichen Pizza-Vibe noch so ein bisschen haben.
Schon irgendwie. Ich meine, wir experimentieren ja auch viel. Also wir haben schon auch ganz abgefahrene Zutaten manchmal auf der Pizza drauf. Aber tatsächlich ist die Ananas auf der No-Go-Liste. Ja.
Fragen die Leute denn nicht danach? Also gibt es nicht so ein Ananas-Verlangen?
Durchaus, ja. Also die Deutschen mögen es ja durchaus. Aber wir haben das für uns entschieden. Wir tun es nicht.
Hast du schon mal einen italienischen Pizzabäcker gesprochen, der dann sagt, mach das bloß nicht, um Gottes Willen?
Ja, so ziemlich alle, die bei uns Pizza backen, sagen genau das.
Ja. Aber wie kriegt man dann diesen süß-sauren Geschmack hin? Denn diese Pizza Hawaii ist ja schon irgendwie ausgeklügelt. Ne? Ich esse am liebsten dann eigentlich noch mit einer fetten Sauce Bernaise obendrauf. Top, oh tip, top Kateressen, muss man auch sagen. Ja, wie schafft man dann in der Pizza diesen süß-sauren Charakter?
Ja gut, also wir bieten gerne keine Hawaii an. Wir haben eher dann so einen Chili-Honig oder so ein paar andere Sachen, wenn es mal was Süßes sein soll. Also tatsächlich Ananas, nee. Das funktioniert nicht. Also wenn, würden wir auch nur eine frische nehmen und die lässt sich auch schwer verarbeiten. Die kriegst du dann auch nicht so hin, wie die gute alte Dosenananas, die dann meistens für die Pizza Hawaii herhalten muss.
Weil die Dosenananas musst du ja schon in den Backprozess mit einarbeiten, oder?
Ja, die hat dann noch so Zucker und Zusatzstoffe und so. Nee, es passt irgendwie nicht rein. Ist, glaube ich, tatsächlich echt so eine Grundeinstellung, ja oder nein. Apple oder Windows, ja, sozusagen.
Was ist so dein Eindruck? Meinst du, man schwimmt da krass gegen den Strom in Deutschland, wenn man eben die Ananas nicht auf der Pizza anbietet?
Ist tatsächlich so, ne? Sogar einige italienische Pizzerien bieten ja die Ananas-Pizza an, die Hawaii, aber stellt man sich so ein bisschen dagegen, weiß ich nicht. Also wir machen auch keinen Thunfisch, weil dann das ist auch schwierig, als Zutat. Fragen viele nach, wir machen es nicht, weil unsere Pizzaiolos würden uns, glaube ich, aufs Dach steigen und kündigen alle reihenweise, wenn wir Ananas drauf machen würden.
Der isländische Präsident gibt ja als Empfehlung auch raus, Meeresfrüchte auf die Pizza draufzulegen. Was ist deine Empfehlung? Was ist der absolut beste Pizzabelag?
Für mich der absolut beste Pizzabelag ist einfach nur eine leckere Fiordi Latte Mozzarella, Tomatensauce, Salz, Pfeffer und ein bisschen Basilikum und dann bist du fertig. Hast du eine traditionelle Margarita, bist du immer gut beraten, hast du immer eine leckere Pizza.
Fiordi Latte Mozzarella?
Ja, das ist eine Kuhmilchmozzarella aus Kampagnen. Das ist das, was normalerweise auf eine gute Pizza draufgehört. Also nicht dieser normale möchte gern Mozzarella, wie ihn viele nutzen, sondern die Original Fiordi Latte gehört da drauf.
Tobias. Super, vielleicht verabreden wir uns dann morgen zum Calzone-Gespräch, können wir ja auch mal drüber reden, warum man das irgendwie angefangen hat, dann irgendwie den Belag rüberzulegen, sodass das Ganze eine Tasche wird.
Ja, gibt's bei uns übrigens auch nicht, komischerweise, aber gerne, ruft an.
Dir noch einen schönen Tag, Tobias Wagner.
Danke, ebenso.
Ja? Von der Pizzeria 485 Grad aus Köln. Macht gut, tschüss.
Genau, danke, tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wer hingegen heute da war, war er hier. Komm vorbei, mein Maurice Ernst von Bilderbuch hat uns besucht, haben eine neue Platte, Bilderbuch, Magic Life heißt ihr neues Album, ist seit Freitag raus und wir haben mit ihm gesprochen über eine spannende Sache, denn früher, da haben Bands Singles rausgebracht und damit auf ihr Album geteased. Haben dann quasi gesagt, pass auf, diese Single, da gibt's mehr von uns. Und deswegen haben Leute dann Alben gekauft. Eine ganze Generation junger Musiker, zum Beispiel Felix Jähn und Konsorten, die fragen sich heute, warum? Warum eigentlich mit einer Nummer auf ein Album teasen und warum noch ein Album machen, wenn man es einfach so releasen kann? Im Netz. Also warum denkt man eigentlich noch in Gesamtchoreografie? Maurice von Bilderbuch sagt, nee, das ist schon wichtig, in Gesamtchoreografien zu denken. Bei Magic Life haben sie es wohl auch gemacht. Und es ist nicht nur die einzelne Nummer, die glänzt auf dieser Platte.
In dem Fall bei Magic Life, die Hits oder der einzelne Song ist nicht das glänzende oder der einzige glänzende Moment, den dieses ganze Magic Life hergibt, sondern es ist wirklich die Idee oder dieses, wie es auf dich reinrollt, wie es auf dich reintropft. Das ist Magic Life. Also mehr das Album wieder betont.
Also die Gesamtkomposition Magic Life, liest man auch in Albumbesprechungen, ist politisch, hat eine politische Dimension. Bilderbuch politisch ist auch erstmal ein bisschen was Neues.
Ich glaube, das ist nicht nur inhaltlich jetzt so einfach niederzubrechen, dass man sagt, nur deswegen sei es politischer, weil sich 3-4 Sätze darin verstecken, die konkret politisch interpretiert werden könnten, sondern es fängt, wenn man sich politisch mit was auseinandersetzt, dann fängt es bei einem selbst an, was man damit macht. Und ich glaube, deswegen ist sie für uns sehr viel politischer geworden als alles zuvor, weil wir damit gearbeitet haben, weil wir diese Gefühle zugelassen haben und haben damit Musik gemacht. Und klar, es ist dort kein Parteiprogramm versteckt, sondern es ist einfach nur eine sehr melancholische, aber gleichzeitig selbstbewusste Sicht auf sich selbst daraus passiert.
Also Magic Life heißt die Platte. Wenn ihr noch mehr Bilderbuch hören wollt, dann Sonntag, Festival, die Sendung ab 8 Uhr in D-Radio Wissen. Da gibt es ein Konzert mit dem neuen Material. Bilderbuch haben in Berlin gespielt und nächsten Montag eine Stunde Musik. Gibt es das ausführliche Interview dann nochmal mit Maurice. Achso, und wenn ihr was für einen Anrufbeantworter braucht, dann ist vielleicht das was für euch.
Okay, du rufst mich an auf meinem Handy. Leider bin ich aber nicht erreichbar. Ich bin leider gerade am Grooven irgendwo und on stage. Und naja, hinterlass mir bitte nach dem sweeten Ton eine Nachricht. Baba.
Das war die Redaktionskonferenz heute an Weiberfasnacht. Falls euch irgendjemand von den Karnevalisten ordentlich auf den Senkel geht, dann denkt daran,
der Mensch ist ein willentlich ignorantes Wesen.
Wir hören uns morgen wieder in der Redaktionskonferenz. Macht's gut, bis moin. Thilo Jahn sagt tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.